Inforadio Podcast.
Im Studio Thomas Prinzler, willkommen. Es sind nur noch 7 Jahre, dann sollen auf deutschen Straßen nach dem Willen der Politik 1 Million Elektroautos fahren. Und auch das Ziel der Energiewende ist ambitioniert. Bis 2050 sollen 80% der Energieversorgung in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Die Realität im Jahr 2013 sieht etwas anders aus. Danach sind nach offiziellen Zahlen des Bundesverkehrsministeriums 4.541 Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs, plus ein paar tausend Hybridfahrzeuge. Der Anteil der erneuerbaren Energien beträgt immerhin ca. 17%. Ein wesentliches Problem ist wohl nicht die Technik, weder die Elektromotoren noch Wind- oder Solarkraftwerke. Hauptproblem sind die fehlenden Speichermöglichkeiten. Und darüber will ich jetzt reden mit meinem Studiogast, Professor Robert Schlögl, Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft und gleichzeitig Direktor am neuen Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion. Willkommen, ja. Herr Schlögl. Warum ist das Thema Energiespeicher so wichtig?
Regenerative Energien zeichnen sich dadurch aus, dass sie am falschen Ort zur falschen Zeit verfügbar sind. Und man muss sie deswegen verteilen. Sie unterliegen nicht unseren Bedarfsanforderungen. Und deswegen brauchen wir eine zeitliche Verteilung durch Speicherung und eine örtliche Verteilung durch entsprechende neue Energietransmissionssysteme, die wir heute noch nicht haben.
Gut, wenn wir denn diese Möglichkeiten nicht haben in dem großen Maße, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, die eingesetzt werden könnten? Wie lässt sich Energie überhaupt speichern?
Grundsätzlich auf zwei Wegen, nämlich mechanisch. Man wandelt die Energie, wie sie kommt, in aller Regel Elektrizität aus Solarkraft und Windkraft, in mechanische Energie um, zum Beispiel Wasser, und pumpt das hoch und lässt es runterlaufen. Man kann Druckluftspeicher anlegen, man kann thermische Energien speichern, man heizt einen Wärmespeicher auf, einen Schamottstein, ein Salzbad, und kann dann entsprechend die Energie wieder zurückwandeln. Die viel effizientere Methode ist, sie chemisch zu speichern. Man speichert die Energie in chemischen Bindungen. Diese chemischen Bindungen kann man dann nach Bedarf wieder brechen, und man kann dann Speicherstoffe schaffen, genau in demselben Form wie Benzin oder Dieselöl. Das sind auch chemische Energiespeicher mit extrem hohen Speicherdichten.
In vielen Szenarien für die Energiewende, wie für die E-Mobilität, habe ich den Eindruck, wird stillschweigend davon ausgegangen, dass das mit der Speicherung von Energie schon irgendwie klappen wird. Da wird von riesigen Pumpspeichern geredet auf Bergen, oder die Fjorde Norwegens werden dazu umfunktioniert. Frage ich mich, ist das nicht alles ein bisschen größenwahnsinnig und fern jeder Realität?
Wenn man die Dimension der Energie, die in unserem Land verbraucht wird, wirklich speichern will, wird es immer groß werden. Es gibt keine Kompaktmöglichkeit, diese Energie zu speichern. Die Frage, ob die richtigen Methoden dafür gefunden sind, die möchte ich unbeantwortet lassen. Und ich gehe davon aus, dass wir ein viel feinmaschigeres Gemisch an solchen Möglichkeiten brauchen und nicht alles auf eine Karte setzen können. Und wenn man es nicht auf eine Karte setzt, dann wird es auch nicht so unerträglich an einem Ort.
Reden wir einen Augenblick noch über die physikalischen, über die großen Speicher. Wasser hatten wir, was ist mit Salz, was ist mit Druckluft?
Die gehen alle gut, es gibt Demonstratoren auf großem Niveau, das ist eine Frage, die muss man umsetzen. Die Effizienz dieser Speicher ist vielleicht nicht immer so ganz gegeben, weil insbesondere die thermischen Speicher unterliegen physikalischen Randgesetzen, wie gut man Energie da drin speichern kann. Und wenn man die Energie effizient speichern will, dann werden Materialprobleme sehr groß, und wenn die Materialprobleme handhabbar sind, dann leidet die Effizienz, und das ist nicht optimiert. Aber das, würde ich sagen, ist kein fundamentales Problem. Wir kennen eigentlich Herangehensweisen, wie man das verbessern könnte. Ein großes Problem ist natürlich die Bereitschaft dafür, die nötigen Finanzmittel in die Hand zu nehmen. Da Energiespeicher ja mit Verlust verbunden ist, ist derjenige, der einen Energiespeicher baut, zuerst einmal jemand, der einen Verlust verbuchen muss. Und dafür gibt es im Augenblick keine Kompensationsmöglichkeiten.
Mal auf kleinem Niveau gedacht, also es gibt ja so eine thermische Speichermöglichkeiten, sogar für mich im Einfamilienhaus. Ich baue da ein in die Mitte des Hauses bis in die Erde reichenden riesen Wasserspeicher ein. Das speichert zwar, aber ist unbezahlbar.
Nein, ich glaube noch nicht mal, dass es unbezahlbar ist. Es gibt ja relativ viele geothermische, also flache geothermische Speicher. Das ist ein bekanntes Verfahren. Man kann das schon machen, nur sie speichern damit sehr niederwertige Energie. Die Naturwissenschaft hat leider ein Bewertungsschema für Energien. Das heißt nämlich in Wirklichkeit freie Energie. Und das Verhältnis von freier Energie zu thermischer Energie sagt Ihnen, wie wertvoll die ist. Elektrische Energie ist die wertvollste Energie, weil sie nur aus freier Energie besteht. Und thermische Energie, also Hausheizung, ist die niederwertigste Energie, weil sie aus reiner thermischer Energie besteht und keine Umwandlungsmöglichkeit mehr besteht. Deswegen tiefe Temperaturen oder Niedrigtemperaturen wie eine Hausheizung zu speichern ist einfach. 1000 Grad Temperaturenergie zu speichern ist sehr viel schwieriger und elektrische Energie zu speichern ist besonders schwierig.
Die Energiewende ist ein Jahrhundertprojekt, wird von vielen, von den meisten gewollt, auch wenn die Energiepreise ein bisschen kontraproduktiv für die Akzeptanz wirken. Aber Sie haben in einem Interview gesagt, die Umweltschützer reden die Lage schön, in der Politik erlebe ich viel Naivität. Wenn also allein das Speicherproblem so ein großes Problem ist, ist also das Scheitern der Energiewende möglich?
Ja, ich glaube schon, das ist schon noch möglich. Und zwar einfach deswegen, weil wir uns nicht bereit finden können, innerhalb der Gesellschaft zu akzeptieren, dass die Energiewende einen systemischen Ansatz braucht und nicht irgendeine punktuelle Lösung. Wir werden vermutlich für fast alle Dinge eine punktuelle Lösung finden, aber nachdem es eben eine systemische Antwort gibt, wenn wir an einer Stelle eingreifen, erzeugen wir an anderer Stelle Widrigkeiten und Schwierigkeiten und die werden in aller Regel bei der Planung dieser Eingriffe nicht diskutiert. Ich erinnere Sie alle an E10 und an Biosprit und da hat man sehr schön gesehen, wie gut gewollt das Schrecklichste gemacht hat, was man sich eigentlich vorstellen kann, nämlich eigentlich eine kleine Katastrophe für den politischen Fortschritt. In der Sache war es nicht schlimm, weil es eben nur ein kleiner Eingriff war, aber die ungeplanten Reaktionen des Gesamtsystems Energie auf diesen politischen Maßnahmen hat uns gezeigt, dass wir es nicht beherrschen, systemisch zu denken.
Was heißt das? Können Sie das an einem Beispiel deutlich machen?
Man hätte bei der Einführung von Biosprit darüber nachdenken können, dass es natürlich auf der einen Seite gut ist, fossile Quellen durch regenerative zu ersetzen, aber man muss sich überlegen, dass die regenerativen Quellen, also die Biomasse, die man dafür verwendet, ja auch andere Anwendungszwecke hat und auf die Weise einfach Konkurrenzsituationen geschaffen werden, die man durch gesetzliche Maßnahmen nicht beherrschen kann, denn unser Energiesystem ist ein seltsames Gemisch aus Marktwirtschaft und aus regulativer oder regulierter Wirtschaft und die Schnittstellen zwischen diesen beiden eigentlich unvereinbaren Systemen sind überhaupt nicht beherrscht.
Im wissenswerten Gespräch heute der Chemiker Professor Robert Schlögel. Ihr Forschungsthema war und ist die Frage nach der Chemie und Physik bei der Speicherung. Mal ganz einfach ausgedrückt, Sie erforschen die Grundlagen, um immer bessere Akkus, Batterien und völlig neue chemische Speicher bauen zu können, um die freie Energie, sprich elektrische Energie, speichern zu können.
Genau das ist unsere Aufgabe. Wir beschäftigen uns eigentlich mit der ganz einfach konzeptionellen Schnittstelle zwischen freien Elektronen, die in einem Draht sich befinden, und chemischen Bindungen. Wie bändigt man freie Elektronen in eine chemische Bindung? Das ist die Aufgabe. Wenn man das tut, dann stellt man fest, dass man immer auch physikalisch eine Grenzfläche durchschreiten muss. Die Elektronen müssen eine Grenzfläche durchtreten, um in die chemische Reaktion zu kommen. Und der Energieträger, den sie dann erzeugen, muss auch wieder eine Grenzfläche berühren, damit man die Elektronen wieder rausziehen kann. Und das ist eine fundamentale Aufgabe, an der schon lange gearbeitet wird. Aber wir stellen eben fest, dass wir noch viele Dinge davon fundamental und grundsätzlich nicht verstehen.
Was dann dazu führt, dass die Akkus, die Batterien so sind, wie sie sind, nämlich beschränkt in der Speicherfähigkeit.
Man wählt dann den pragmatischen Weg in der Wissenschaft, nämlich den empirischen Weg. Wir sagen dann, wir wollen eine bestimmte Phänomenologie erreichen, zum Beispiel einen Akkumulator bauen. Und dann suchen wir halt nach Materialien, die das können und fragen nicht genau danach, wie das funktioniert, sondern wir suchen einfach im großen Vorratsschrank der Materialwissenschaft nach irgendwelchen Dingen, die dafür geeignet sind. Und man findet natürlich auch viele Dinge, die irgendwie dafür geeignet sind. Aber wir wissen zwar genau, was uns die thermodynamischen Grenzen angeben, aber weil wir die Prozesse nicht verstehen, können wir kaum eine gerichtete Entwicklung machen.
Alle modernen Akkus enthalten Lithium. Lithium-Ionen-Akkus sind die am weit verbreitetsten. Gibt keinen Memory-Effekt, sie sind relativ klein auch, aber sie neigen auch zum Explodieren und zum Brennen, wie jüngst im Dreamliner von Boeing zu erleben. Aber auch der ein oder andere Laptop ist schon in die Luft geflogen und auch die Autos, die ja mit Lithium-Batterien, Akkus fahren sollen, sind nicht so ganz brandsicher. Frage ich mich, wir sollen und wollen Elektroautos haben. Womit werden sie dann angetrieben? Wo wird die Energie für diese Autos herkommen?
Diese sehr interessante Frage hat einen fundamentalen und einen praktischen Aspekt. Der fundamentale Aspekt ist, Sie können nicht beides haben. Wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass, geht nicht. Wenn Sie die Energiedichte erhöhen, dann erhöhen Sie natürlich auch die Gefährlichkeit eines Energieträgers. Denken Sie an Sprengstoff. Sprengstoff hat eine sehr hohe Energiedichte, aber ist nicht ganz sicher in der Handhabung. Wenn Sie Batterien bauen, die eine hohe Energiedichte haben, dann werden die immer die Möglichkeit haben, mit Luft zu reagieren, und man muss das einfach verhindern. Im speziellen Fall der Lithium-Ionen-Akkus ist die Schwachstelle die Verwendung von organischen Molekülen im Elektrolyten, und da kann man durch technische und auch wissenschaftliche Maßnahmen noch sehr viele Verbesserungen anbringen. Also die Brandgefahr eines Lithium-Ionen-Akkus kann reduziert werden, aber sie wird niemals ganz ausgeschlossen sein, denn wenn Sie eine kleine leistungsfähige Batterie haben, dann ist es eben so ein kleines Sprengstoffpäckchen.
Gut, das sind Aussichten. Schauen wir auf die größeren Möglichkeiten, chemische Speicher für die Energiewende, die kurz angesprochen wurden. Was ist da möglich? Und was werden wir möglicherweise haben in 20, 30, 40 Jahren?
Ich vermute eine starke Kombination von vielen Verfahren. Wir werden die physikalischen Energiespeicher weiter benutzen, weil sie einfach sehr stabil und zuverlässig sind. Pumpspeicherwerke laufen für hunderte von Jahren, gehen nicht kaputt. Aber wir brauchen dafür Kurzzeitspeicher. Dazu kann man sich andere Formen von Akkumulatoren vorstellen, als wie Lithium-Ionen-Akkus. Lithium-Ionen-Akkus finden ihre Anwendung in Einzelhäusern. Die kann man heute schon kaufen. Man kann auch Nickel-Metallhydrid betriebene elektrische Energiespeicher kaufen, die für einen Tag oder eine Nacht den Energiebedarf einer Familie speichern. Das ist heute möglich, ist einfach noch teuer. Und dann wird man aber auch ganz sicher chemische Energiespeicher brauchen, in denen man die Energie ganz Deutschland speichern kann. Und das wird im Wesentlichen zunächst mal Wasserstoff sein. Wir werden also Wasser spalten müssen mit elektrischer Überschussenergie und den Wasserstoff dann zurückverwandeln in freie Energie, die wir haben wollen.
Nun gibt es da ja Pilotanlagen, nun wird das ja schon gemacht. Wiederum die Frage, warum haben wir das denn nicht überall und in großem Maßstab?
Ja, das mit diesen Pilotanlagen, das hat sowas. Also wenn Sie sich überlegen, dass ja ein Energiespeicher nicht das ganze Jahr funktioniert, sondern vielleicht 2000 Stunden im Jahr betrieben wird, so eine Wasserspaltungsanlage, dann muss man natürlich auch ökonomische Randbedingungen haben. Das sollte 30 bis 40 Jahre funktionieren, und man müsste eine Elektrolysemaschine bauen, die man beliebig an- und abschalten kann. Beides gibt es bis heute fundamental noch nicht. Und diese Versuche, die Sie angesprochen haben, dienen lediglich dazu, herauszufinden, wo unsere technologischen Grenzen sind. Sie sind aber noch so eng gesetzt, dass man kein einziges großes Elektrolysekraftwerk heute bauen könnte. Und wir wissen auch an vielen Stellen nicht genau, warum wir das nicht können.
Wenig ermutigende Aussichten, was das Tempo betrifft. Forschungsmäßig sind Sie auf dem Wege, aber es dauert deutlich länger als von vielen prophezeit.
Darf ich Ihnen widersprechen? Ich glaube nicht, dass das wenig ermutigend ist. Ich habe das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Und wenn wir uns eine Zeitskala von, sagen wir, zwei Generationen für die Energiewende genommen haben, und jetzt sind gerade mal 2 Jahre davon vergangen, das ist noch ein sehr kleiner Anteil. Wir sind immer noch sozusagen in der Bastel- und Designphase. Wir haben noch nicht genau erkannt, wie wir die Energiewende bewältigen wollen. Es gibt sehr viele Optionen. Ich bin aus naturwissenschaftlicher Sicht vollständig davon überzeugt, dass es uns gelingt, die Energiewende zu schaffen, wenn wir das wollen. Können wir uns von fossilen Energieträgern vollständig unabhängig machen. Das ist kein grundsätzliches Problem. Die Schwierigkeiten liegen eher im Systemischen und vor allen Dingen in der Schnittstelle zwischen technologischen Diskussionen und politisch-wirtschaftlichen Diskussionen. Und wenn die Energiewende scheitert, dann scheitert sie eher an dieser Stelle als wie an den ungenügenden Möglichkeiten, die die Naturwissenschaftler bereitstellen.
Gott würfelt nicht, soll Einstein gesagt haben. Kommt ein ganz großer Sprung, weil ich frage mich nämlich die ganze Zeit, Sie sind ein renommierter Chemiker. Sie sind Direktor von 2 Max-Planck-Instituten, was eine besondere Herausforderung ist, wo es also um genau diese Speicherkapazitäten geht. Dennoch ist das, was Sie studiert haben, eigentlich dem Würfel zu verdanken. Sie wollten eigentlich Förster werden, Forstwirtschaft studieren. Das hat nicht gelangt von den Leistungen her. Und dann haben Sie gewürfelt, ob Sie Bio oder Chemie studieren sollen.
Das ist ziemlich wahr, ja. Ich hätte es aber dann im Nachrückverfahren doch noch zum Förster geschafft. Ich bin ja ganz knapp um ein Hundertstel dem Notenschnitt gescheitert, damals in Bayern. Und dann war ich fasziniert von den ersten Wochen des Chemiestudiums, und deswegen bin ich Chemiker.
Ich glaube, der deutschen Wissenschaft wäre ein großer Verlust entstanden, wenn Sie nicht Chemiker, sondern Förster geworden wären. Herzlichen Dank. Professor Robert Schlögl war das im Wissenswertegespräch, Direktor an den Max-Planck-Instituten für chemische Konversion in Mülheim an der Ruhr und am Fritz-Haber-Institut in Berlin. Danke für das Gespräch. Die Wissenswerte mit Thomas Prenzler.